Hear the Sirens, Paddle the World, der Sub-Podcast von Siren Subsurfing. Folge 1, Weservoll 1, das ultimative Sub-Abenteuer. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Siren Sub-Podcasts. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise, die am legendären Weserstein in Hannover-Schmünden begann, dort, wo Werra und Fulda sich küssen. Vier Paddler, ein riesiges Board und ein gemeinsames Ziel. 431 Kilometer flussabwärts bis nach Bremerhaven. Hört die ganze Geschichte zu dem unbeschreiblichen Abenteuer hier im Podcast.
Also, stell dir mal vor, du wachst mitten in der Nacht auf. Es ist stockfinster, die Luft hat eisige 2 Grad Celsius und du liegst zwar in einem Schlafsack, aber dein Bett wackelt ununterbrochen.
Oh ja, es kippt leicht, es korrigiert sich wieder und direkt neben deinem Ohr hörst du einfach nur dieses rhythmische Eintauchen von Paddeln in eiskaltes Wasser.
Genau, und du weißt ganz genau, in ein paar Stunden musst du dich aus diesem Schlafsack pellen und selbst das Paddel übernehmen. Keine feste Erde, nur du, 3 andere Typen, ein riesiges Plastikbrett und ein Fluss im Dunkeln.
Ja, das ist wirklich kein theoretisches Gedankenexperiment. Genau das war für knapp 100 Stunden die harte Realität für das Team von Weser 4 Lions.
Herzlich willkommen zu unserer neuen tiefgehenden Analyse. Wir nehmen dich heute mit auf eine Reise, die, naja, die sprengt eigentlich alles, was wir normalerweise unter Sport verstehen.
Absolut. Wir haben uns die Logbücher, Erlebnisberichte und Videodokus dieses Projekts mal ganz genau angeschaut. 4 Männer, 431 Kilometer auf einem einzigen Stand-Up-Paddleboard. Non-stop. Vom Weserstein bis zur Nordsee.
Wahnsinn, oder? Und unsere Mission für diese Analyse ist es, herauszufinden, wie man sowas überhaupt überlebt. Also wie Körper und Geist diese absurde Belastung aushalten. Und natürlich, was du für deine eigenen Abenteuer daraus lernen kannst.
Die nackten Zahlen aus den Logs sind echt extrem. Wir reden hier über gut 98 Stunden reiner Dauerbelastung. Das sind hochgerechnet so 181.000 Paddelschläge.
Wie bitte? 181.000?
Ja, genau. Das ist ein massiver Eingriff in die Biologie. Schlafmangel, ständige muskuläre Mikrokontraktionen, dieser thermische Stress durch die Kälte. Und das alles haben die Jungs für das Kinderhospiz Löwenherz gemacht.
Lass uns da mal direkt am Anfang einsteigen. Also der 7. Mai am Weserstein in Hannemünden. Die Szenerie aus den Berichten ist irgendwie fast schon lustig. Da stehen diese 4 Männer vor der größten Qual ihres Lebens und dann...
Ja, dann kommt da dieser Günni im Super Mario-Kostüm und spielt Trompete zur Verabschiedung.
Exakt. Und irgendein Kapitän von einem Ausflugsschiff ruft ihnen noch Warnungen vor Klabautermännern hinterher. Das ist ein so skurriler Start für sowas Ernstes.
Total. Aber wenn man sich dann das Equipment ansieht, wird es sofort wieder todernst. Das Board, das Siren Manta Big Soup, ist 5,5 Meter lang, 2 Meter breit.
Das ist ja eher ein Floß als ein Board.
Genau. Das Brett allein wiegt 80 Kilo. Dazu kommen 120 Kilo Gepäck. Und dann noch die 4 Männer. Da hast du einen enormen Strömungswiderstand, gegen den du anpaddeln musst.
Okay, warte. Wie bewegt man ein Vierteltonnen-Gefährt tagelang gegen den Wasserwiderstand, ohne komplett zusammenzubrechen?
Die psychologische und physische Strategie dahinter war ein striktes Schichtsystem. 2 Männer stehen vorne am Bug und paddeln und die anderen beiden liegen hinten auf dem Heck in sogenannten Bivi-Zelten.
Das sind diese wasserdichten Kokons für den Schlafsack, oder?
Ganz genau. Winddicht, wasserdicht, da ruhen sie sich aus. Und nach ein paar Stunden wird quasi fliegend gewechselt.
Also da muss ich direkt mal reingrätschen. Ich kann ja nicht mal im ICE vernünftig schlafen. Und du willst mir sagen, die liegen da in einem nassen Kokon, das Brett wackelt bei jedem Schlag, es ist nachts eisig und die pennen da tief und fest.
Nein. Tiefschlaf im klassischen Sinne gibt es da überhaupt nicht. Dein Körper ist in einem permanenten Überlebensmodus.
Okay.
Dein Gleichgewichtsorgan merkt ja, dass alles schwankt. Deine Rumpfmuskulatur feuert ständig kleine Kontraktionen ab, damit du nicht vom Brett rollst. Du schläfst also nicht wirklich, du fällst eher in so eine Art Erschöpfungskoma.
Krass, das klingt eher nach Folter.
Ja, und die Kälte von unten ist das größte Problem. Wasser entzieht dir wahnsinnig schnell die Wärme. Der Körper verbraucht extrem viel Energie, nur um nicht auszukühlen. Das ist keine Regeneration, das ist nur eine Verzögerung des totalen Zusammenbruchs.
Das ist echt heftig. Und Wo wir gerade bei Körperfunktionen sind, mir drängt sich da eine viel pragmatischere Frage auf. 4 Männer auf ein paar Quadratmetern Plastik. Wie funktioniert bei so einem Non-Stop-Ding eigentlich die Ernährung und, die Toilette?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Die Verdauung verändert sich unter solchem Dauerstress komplett. Du bist im Fight-or-Flight-Modus.
Weniger Ballast, weniger Abfall sozusagen.
Exakt. Und beim Trinken, da gibt es ein echt faszinierendes Detail in den Aufzeichnungen. Die haben hauptsächlich alkoholfreies Bier getrunken.
Echt jetzt? Alkoholfreies Bier? Das ist doch ein Feierabendgetränk und kein Hochleistungstreibstoff.
Tatsächlich ist es eine fast perfekte isotonische Lösung. Die Konzentration der Teilchen darin entspricht fast genau der unseres Blutes.
Okay, das wusste ich nicht.
Wenn du stundenlang schwitzt, verlierst du ja Elektrolyte. Wenn du dann nur Wasser trinkst, verdünnst du dein Blut und riskierst eine Wasservergiftung. Das Bier füllt die Glykogenspeicher auf, liefert Magnesium und das ohne diese krassen Insulinspitzen von Energy Drinks.
Ergibt Sinn. Und was die anderen menschlichen Bedürfnisse angeht? Ich schätze mal, Privatsphäre existiert da einfach gar nicht, oder?
Null. Die Schamgrenze fällt da meistens schon nach den ersten 24 Stunden. Wenn du so erschöpft bist, wird dein Kopf extrem utilitaristisch. Alles, was nicht dem Vorankommen dient, blendest du einfach aus.
Wahnsinn. Lass uns mal von der Logistik auf dem Boot auf die Umgebung schauen. Die zwingt diesem Geist ja einiges auf. Die ersten Etappen auf der Oberweser, diese deutsche Märchenstraße.
Wunderschöne Strecke.
Ja, ich habe die Bilder gesehen, nachts diese besagten 2 Grad. Aber dann kommt der Morgen. Der Nebel zieht über das glatte Wasser. Und die beschreiben da Begegnungen mit Tieren, Eisvögel, Nutrias, sogar Seeadler am Himmel. Das muss doch wirken wie ein Adrenalinschub.
Eigentlich ist es eher ein Dopaminschub. Und physiologisch gesehen ist der überlebenswichtig. Du musst dir vorstellen, nachts hast du auf dem Board fast eine totale Reizdeprivation.
Weil du nur in den Kegel deiner Stirnlampe starrst, ne?
Genau. Du hörst nur Wasser, du siehst nichts, dein Zeitgefühl kollabiert. Du bist echt gefangen in deinem eigenen Kopf.
Klingt beklemmend.
Ist es auch. Aber wenn dann die Sonne aufgeht und diese unglaubliche Natur sichtbar wird, schüttet das Gehirn Belohnungstransmitter aus. Das wirkt wie ein neurologisches Schmerzmittel.
Okay, das heißt, das lenkt dich von den schmerzenden Schultern ab.
Absolut. Der Fokus geht weg vom Körper hin zur Umwelt.
Wobei diese meditative Morgenstimmung ja leider ziemlich brutal unterbrochen wird auf der Route. Ich habe nachgeschaut, da sind insgesamt 7 Wehre im Weg.
Oh ja.
Und 6 davon mussten sie über Land umgehen. Nur an einer Schleuse ging es auf dem Wasser weiter.
Das ist der Punkt, den ich am wenigsten verstehe. Wenn ich 12 Stunden am Stück gepaddelt habe, kriege ich doch nicht mal mehr eine Wasserkiste angehoben. Wie hieft man denn ein 200-Kilo-Gespann aus dem Wasser und über eine Böschung?
Das ist eigentlich die größte Gefahr bei dem ganzen Projekt. Biomechanisch gesehen bist du durch das Paddeln extrem einseitig belastet. Deine Muskeln sind verkürzt, die Hände eiskalt.
Und dann sollst du 200 Kilo wuchten?
Genau. Das verursacht sofort Mikrorisse in der Muskulatur. Wenn da auch nur einer stürzt oder einen fiesen Krampf kriegt, ist die Tour vorbei. Aber sie haben es geschafft. Wie?
Durch ihr unfassbares Supportsystem. In den Quellen wird immer wieder die Begleitcrew erwähnt, besonders ein Helfer am Ufer, den sie Kaffee-Johnny genannt haben.
Kaffee-Johnny. Ohne den läuft da gar nichts, oder?
Niemals. Dieser Effekt einer Support-Crew ist sogar messbar. Wenn du völlig kaputt dieses Board über den Beton zerrst und da steht jemand, nimmt dir die Logistik ab, gibt dir heißen Tee und spricht dir Mut zu,
dann hilft das wirklich körperlich.
Ja. Das blockiert im zentralen Nervensystem kurzzeitig die Schmerzwahrnehmung. Du gibst die kognitive Verantwortung für ein paar Minuten an jemand anderen ab. Das ist ein mentaler Reset.
Und den Reset brauchten die auch dringend. Denn ab Bremen ändert sich das Spielfeld radikal. Die Märchenstraße ist vorbei.
Richtig. Dann wird die Weser zur riesigen Schifffahrtsstraße Brackwasser.
Genau. Und dann kommt der Tidenhub dazu. Wind, fiese Wellen. Und diese riesigen Frachter, die Bugwellen vor sich herschieben, das klingt nicht mehr nach Naturerlebnis, sondern nach einem lebensgefährlichen Kampf.
Da ändern sich die Spielregeln komplett. Auf der Oberweser bist du der Motor und bestimmst das Tempo. Aber in der Unterweser diktiert die Nordsee das Tempo. Da gab es diesen Moment, wo die Strömung so extrem war, dass sie echt am Strand anlegen und 4 Stunden warten mussten.
Moment, 4 Stunden warten. Bei einer Tour, die eigentlich nonstop sein sollte. Das muss doch mental alles zerstören. Du sitzt da, frierst und kommst keinen Meter weiter.
Das ist genau diese Falle des linearen Denkens, die viele Amateure haben. Wenn du gegen so eine Gezeitenströmung anpaddelst, verbrennst du deine kompletten Energiespeicher in den Zellen in einer Stunde und kommst trotzdem nicht vom Fleck.
Du ruderst dir quasi die Seele aus dem Leib für nichts.
Richtig. Einer der Paddler, Adrian, hat das super zusammengefasst. Er meinte, wer die Strömung meistert, kommt überall hin. Das nennt man radikale Akzeptanz. Du kannst die Natur nicht brechen. Du musst nachgeben.
Also Frustration runterschlucken und was haben sie gemacht?
Sie haben geschlafen. Sie haben den Rhythmus der Natur einfach akzeptiert. Und das unterscheidet eben Profis von Leuten, die sich aus falschem Stolz aufreiben.
Das bringt mich direkt zu dem Punkt, der mich bei der ganzen Recherche am meisten berührt hat. Wir reden hier über Schmerz, Kälte und Strömung. Aber das war ja kein Ego-Trip.
Nein, überhaupt nicht.
Die Leute standen an den Ufern. Da gab es Anwohner, die haben Körbe an Seilen von Brücken runtergelassen mit Keksen und Wasser. Und in Bremen gab es Feuerwerk, Laola an der Promenade.
Gänsehautmomente.
Absolut. Und das alles für das Kinderhospiz Löwenherz. Das Ziel waren 10 Euro Spende pro Kilometer, also 4.310 Euro. Und das haben sie geknackt.
Ja, fantastisch.
Aber ich frage mich da ganz nüchtern, hilft mir der noble Gedanke an ein Hospiz wirklich gegen das Brennen in den Schultern, wenn ich nachts um 3 gegen den Wind paddel?
Die Neurowissenschaft sagt dazu ganz klar, ja.
Echt? Wie das?
Wenn du nur für dein eigenes Ego paddelst, macht das Gehirn irgendwann eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Schmerz zu groß, Nutzen zu klein, du brichst ab.
Okay.
Aber wenn dein Leiden einen höheren altruistischen Zweck hat, ändert sich die Aktivität in einem ganz bestimmten Gehirnareal, dem anterioren mitsingulären Kortex. Der ist zuständig für Schmerz und Willenskraft.
Warte, das ändert echt die physische Schmerzwahrnehmung?
Ja. Der Schmerz wird nicht mehr als Bedrohung bewertet, die man stoppen muss, sondern als notwendiger Tribut. Du leidest für Familien, die in ihrer schwersten Zeit Hilfe brauchen. Jeder Korb von der Brücke war eine Bestätigung für dieses Warum. Das lädt den Akku krasser auf als jedes Müsli.
Wow, das ist mächtig. Und dieser Antrieb gipfelt dann am 11. Mai nachmittags am Strandbad in Bremerhaven.
Die Ankunft.
Exakt 431 Kilometer sind geschafft. In den Berichten merkt man richtig, wie dieser gigantische Druck abfällt. Und es wird gar nicht als dieser machohafte Triumph beschrieben.
Nein, eher als tiefe Verbundenheit.
Ja, genau. Die haben sich in den erbärmlichsten Zuständen gesehen und trotzdem als Team durchgezogen. Das schweißt doch auf einer Ebene zusammen, die wir im Büro niemals erreichen.
Unter so einem extremen Stress fallen halt alle Masken. Du kannst nicht souverän tun, wenn du zitternd auf einem nassen Board kniest. Psychologen nennen das Co-Regulation.
Also, das Nervensystem beruhigt sich durch die Präsenz der anderen.
Genau das. Du fühlst dich sicher in der Gruppe.
Okay, was machen wir jetzt mit all dem? Ich schätze mal, du gehst morgen auch keine 400 Kilometer paddeln.
Lass mich kurz überlegen. Nein.
Dachte ich mir. Aber diese Tour ist ja wie ein Reagenzglas für menschliche Resilienz. Wie können wir als Zuhörer das für eigene Abenteuer, vielleicht sogar für eine erste mehrtägige Subtour oder einfach für den Alltag nutzen?
Da gibt es 4 klare Prinzipien, die wir daraus destillieren können. Erstens, defensive Vorbereitung.
Die Ausrüstung.
Genau. Wir haben Bivi-Zelte, Rettungswesten, Wärmedecken. Für den Alltag heißt das, plane nicht für gutes Wetter. Bereite dich auf den 2-Grad-Moment vor. Nur dann hast du den Kopf frei für die eigentliche Aufgabe.
Leuchtet ein. Zweitens wäre dann das Netzwerk. Der Kaffee-Johnny-Effekt, richtig?
Exakt. Niemand bewältigt Krisen isoliert. Wenn du ein Abenteuer planst, hab jemanden am Ufer, der eingreift, wenn du selbst nicht mehr klar denken kannst.
Das dritte Prinzip finde ich persönlich am stärksten. Diese radikale Akzeptanz der Gezeiten.
Ja. Wenn die Strömung gegen dich ist, ob auf dem Fluss oder im Job, kämpf nicht blind dagegen an. Mach eine Pause. Akzeptiere, dass du nicht alles kontrollierst und warte, bis die Strömung wieder für dich läuft.
Und viertens?
Das ist der Motor für alles. Finde dein Warum. Wenn dein Ziel größer ist als du selbst, hast du Energiereserven, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast.
Was für eine krasse Reise das heute war. Wir sind 431 Kilometer auf diesem wackeligen Brett mitgefahren. Vom Nebel und den Seeadlern über diese brutalen Wehre bis in die stürmische Nordsee.
Getragen von alkoholfreiem Bier und dem absoluten Willen, für dieses Kinderhospiz zu paddeln. Es zeigt einfach, was der Körper leisten kann, wenn das Team und der Sinn stimmen.
Macht einen das nicht total nachdenklich? Wir sind anscheinend evolutionär so gebaut, dass wir ein Vielfaches an Schmerz ertragen können, wenn wir es für andere tun.
Absolut.
Wenn dieser Altruismus echt unseren Schmerz dämpft, verstehen wir dann vielleicht völlig falsch, wie wir uns und unsere Teams im Alltag motivieren? Vielleicht ist das wichtigste Ziel gar nicht der nächste Meilenstein für uns selbst, sondern die Frage, für wen paddeln wir da eigentlich?
Ein sehr starker Gedanke.
Nimm diesen Gedanken mal mit in deine Woche. Überleg mal, was du vielleicht sofort in Angriff nehmen würdest, wenn es nicht für dich, sondern für jemand anderen wäre. Bleib neugierig und wir hören uns bei der nächsten Analyse.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir freuen uns auf eure Likes. Abonniert den Kanal, schickt uns Kommentare und klickt auf unsere Webseite www.i-sub.de für spannende Stories und Produkte rund um das Thema Stand-Up-Paddling. Bis bald, euer Siren Subsurfing Team.